Istanbul gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Anlass ist die Absetzung und Inhaftierung des Oberbürgermeisters İmamoğlu. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte İmamoğlu's sozialdemokratische Partei CHP, deren Präsidentschaftskandidat er ist. Kritiker werfen Erdogan vor, er wolle einen aussichtsreichen Herausforderer bei der nächsten Präsidentenwahl aus dem Verkehr ziehen. Bei der WHO muss drastisch gespart werden. Weil sich die USA zurückziehen und auch andere Staaten bei der Entwicklungshilfe kürzen, drohe im laufenden Jahr ein Finanzloch von fast 600 Millionen Dollar, heißt es in einer internen E-Mail von WHO-Chef Tedros. Aus Genf, Katrin Hondel.
Das für die Jahre 2026 und 2027 vorgesehene Budget soll demnach um mehr als ein Fünftel reduziert werden, auf 4,2 Milliarden Dollar. Nach Angaben von Reuters hat der WHO-Generaldirektor angekündigt, dass Führungsstellen in der Genfer WHO-Zentrale gestrichen werden. Auch weltweit und auf allen Ebenen würden Jobs abgebaut.
Nach einer Neonazi-Demo in Berlin-Hellersdorf haben mehrere Teilnehmer Medienvertreter und Polizisten angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, seien zuerst Journalisten angegriffen worden. Als dann Tatverdächtige festgenommen werden sollten, seien Einsatzkräfte getreten, geschlagen und mit Flaschen beworfen worden. Zwei Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Rund 20 Tatverdächtige habe man festgenommen. In der kommenden Nacht beginnt wieder die Sommerzeit. Um 2 Uhr werden in der Nacht die Uhren um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist es abends länger hell. Die Sommerzeit gilt EU-weit, 7 Monate lang bis zum letzten Wochenende im Oktober. Das EU-Parlament hatte sich schon vor Jahren darauf geeinigt, Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Die Mitgliedstaaten aber können sich in dieser Frage bisher nicht einigen. Bayern München bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Meisterkurs. Die Münchner gewannen gegen St. Pauli 3:2. Die weiteren Ergebnisse? Hoffenheim-Augsburg trennten sich 1:1. Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:3. Zurzeit spielt Frankfurt gegen Stuttgart, hier steht es 0:0. In der zweiten Liga gewann Hertha BSC 3:1 gegen Karlsruhe. Cottbus holte in der dritten Liga gegen Aue einen 1:0-Sieg und die Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Potsdam verloren gegen Hoffenheim 0:7. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, am Abend noch einige Wolken, nachts klart es dann auf, bei 3 bis minus 1 Grad. Zurzeit messen wir in ganz Berlin 10 Grad, 12 Grad sind es in Fürstenwalde. Morgen von Westen her dichte Wolken und ab dem Vormittag verbreitet Regen. Später dann abwechselnd Schauer und kurze Auflockerungen bei maximal 9 bis 12 Grad. Am Montag ab und zu Sonne, meist aber viele Wolken und etwas Regen. Die Zeit 20.03 Uhr.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Ahoi und herzlich willkommen. Leipziger Buchmesse 2025. Ein Ort, an dem sich lesende und schreibende Menschen treffen, an dem diskutiert und gehandelt wird und vor allem vorgelesen, zugehört und weitergesponnen. Diese Buchmesse, die ist ja mehr als ein Treff für Literaturbegeisterte, die ist auch ein Ort für Überraschungen. Ich liebe es ja, ganz wenig Pläne zu machen, mich einfach treiben zu lassen durch die Atmosphäre. Und vielleicht ist das ja auch eine gute Idee für die kommenden 3 Stunden. Also die herzliche Einladung, sich überraschen zu lassen von unseren Gästen und Gesprächen. Oder Carsten?
Ja, ich würde sagen, wer einen geheimen Plan sucht, der irrt auf jeden Fall oder hat völlig die Freiheit, einen zu erkennen, wo es keinen gibt. Wir zwei sind keine Jury, keine Kompromisse nötig. Ein Programm nur aus Neugier, Interesse und dem Verdacht, dass die Bücher, die wir hier haben, tatsächlich auch relevant sind.
Ja, 3 Stunden Literatur unter Büchern, 3 Stunden mit Autorinnen und Autoren, mit denen wir uns in den vergangenen Tagen unterhalten haben, die wir in Studios in ganz Deutschland getroffen haben, um mit ihnen über ihre Bücher zu sprechen.
Die Radiokulturnacht unter Büchern, übertragen von Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, Antenne Saar, Radio 3 vom RBB und MDR Kultur.
Also der ganze große ARD-Kosmos ist dabei und Sie mittendrin. Uns geht es tatsächlich auch erstmal ums Mitdenken. In dieser Stunde haben wir uns Debattenbücher vorgenommen, neue Sachbücher. Wie wollen wir leben und wie viel Mut braucht es dazu? An welcher Stelle in der ersten Stunde des Blicks in die Frühjahrsliteratur geht es mit Luisa Neubauer um die Machtkämpfe hinter der Klimakrise. Roger de Weck macht sich für verantwortungsvollen Journalismus stark, während die Herausgeberin, Caroline Caroline Kraft und Autorin Lynn Hirse auf 10 Jahre der poetisch-politischen Kolumne 10 nach 8 zurückblicken.
Dann geht es um Familienkonstellationen und Geheimnisse, Gewalt und Liebe. Darum geht es in der zweiten Stunde ab 21 Uhr. Wenn Christine Koschmider deutsche Geschichte und Mode miteinander verwebt, wenn uns Annette Gröschner mitnimmt in ein Frauenleben im Osten Deutschlands, angefangen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis in die DDR-Zeit, bis zum Mauerfall. Oder Aria Aber uns mitnimmt in das technowummernde Berlin der 2010er Jahre.
Ja, und nicht weniger familiäre Verstrickungen erwarten uns ab 22 Uhr, wenn Dmitri Kapitelmann den Riss durch eine russisch-ukrainische Familie ebenso schmerzhaft wie witzig zur Literatur macht, wenn Helene Bracht ein Jahrzehnte andauerndes Missbrauchstrauma erfahrbar werden lässt und schließlich Annika Decker den Blick auf das turbulente Leben einer Frau um die 50 richtet.
Was wäre, wenn wir mutig sind? Liest man Wer fragt, dann ist klar, worum es geht. Was wäre, wenn wir mutig sind, heißt das neue Buch von Luisa Neubauer. Sie hat die Fridays for Future Bewegung in Deutschland mitorganisiert. Heute ist sie eine der wichtigsten Stimmen der Klimabewegung. Damit ist klar, dass es ums Klima geht. Aber das stimmt so eigentlich nicht. Luisa Neubauer, willkommen in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern.
Hi, hallo.
Sie haben ein Buch darüber geschrieben, was in der Klimabewegung schiefläuft. Wieso haben Sie, hat die Klimabewegung nicht schon genug Probleme?
Ich würde, glaube ich, mein Buch gar nicht als so ein Buch beschreiben. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, was wäre, wenn wir mutig sind? Und mir ging es in dem Buch viel mehr darum, den Blick zu weiten auf das, was Klima auch ist. Weil man lange anscheinend fälschlicherweise angenommen hat, die Klimakrise ist vor allem ein Informationsproblem. Also die Menschen müssen noch einen Fakt mehr wissen und dann kriegen wir es hin. Und wenn man den Politikern noch einmal diese Studie schickt, dann haben wir endlich den gerechten Klimaschutz, den wir brauchen. Und ich plädiere in diesem Buch dafür, neue Sprachen, Formen und Bilder zu finden und sich in dem Kampf für den Klimaschutz mehr an dem zu orientieren, was Menschen nämlich auch bewegt, nämlich Gefühle, Geschichten, Sehnsüchte, Träume. Das ist weniger eine Grundsatzkritik an der Klimabewegung, davon gibt es wirklich schon reichlich, als vielmehr ein Appell, keine Sekunde lang eine Klimadebatte zuzulassen, die langweilt und einschläfert.
Genau so habe ich das auch verstanden. Also was wäre, wenn wir mutig sind, könnte der Anfang von einem Protestsong sein. Aber Sie sind eben eigentlich auf einer anderen Spur. Klimaaktivistinnen, Wissenschaftlerinnen, grüne Politik haben zu lange auf die Fakten vertraut. Schreiben Sie darauf, dass die Zahlen für sich sprechen. Also um es nochmal deutlich zu machen, wo liegt Ihrer Ansicht nach der Fehler?
In der Klimakrise, ne, weiß man ja seit mittlerweile über einem halben Jahrhundert, woran wir sind. Die Klimamodelle, selbst der 60er, 70er Jahre, sind ja erschreckend präzise. Und es gab weit verbreitet, und ich würde sagen, ich war auch ein Teil davon, die Annahme, naja, diese Modelle, das sagt ja eigentlich alles. So, und wir stellen fest, dass Zahlen drohen, faul zu machen. Natürlich brauchen wir die Modelle, natürlich brauchen wir die beste aller Wissenschaften, natürlich brauchen wir die klare Expertise. Aber Zahlen sprechen in der Klimakrise eben nicht für sich. Vor allem deshalb nicht, weil es, solange es Klimawissenschaft gibt, gibt es auch die Klimaleugnung. Es gibt seit Beginn der Klimawissenschaft auf der Welt große Vorhaben, gerade von fossilen Lobbys, genau diese Klimawissenschaft zu verdrehen und zu verzerren, damit am Ende Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Auf der anderen Seite war das Projekt der Klimazerstörung ja in gewisser Weise sehr erfolgreich, ne? Sehr undemokratisch. Wir haben nie abgestimmt, dass wir alle den Planeten kaputt machen. Machen wir dabei irgendwie alle ein bisschen mit. Und die Klimazerstörung hat sich nie durchgesetzt mit Zahlen und Fakten. Wir haben nie Flyer an die Haustüren bekommen, wo wir nochmal gelernt haben, dass es vielleicht auch lohnenswert wäre, die Luft noch ein bisschen mehr zu verpesten. Sondern womit die Klimazerstörung so erfolgreich war, war mit einer Idee von einem guten Leben. Mit der Verknüpfung von Emissionen und Freiheit und Wohlstand. Und das habe ich mir jetzt verdient. Es fühlt sich einfach toll an, da mitzumachen. Und es macht immer auch ein bisschen Spaß. Es ist das, was wir als Leichtigkeit und als, naja, etwas sich verdient haben, verstehen. Und ich frage mich, oder ich rufe in diesem Buch auf und ich skizziere es auch immer wieder, Wäre das nicht etwas, wo wir im Klimaschutz so viel lernen könnten? Also nicht länger nur mit Fakten irgendwie zu belehren und zu meinen, ja, moralisch das Richtige zu vertreten, sondern sich auch zu überlegen, was ist dieses bestechende Angebot? Was ist die Geschichte, die der Klimaschutz erzählen kann? Die Geschichte, die so gut ist, dass man selbst ein Teil davon sein möchte.
Genau, und dass sie tatsächlich mit der Fossilität konkurrieren könnte, also mit dem Begriff der Fossilität beschreiben Sie in dem Buch, wie groß das Problem ist. Und ja, warum braucht es diesen Begriff dafür?
Ja, man hat in der Beschreibung, warum gibt es so viel Klimaschutz, wieso gibt es so viel Klimazerstörung, da rekurriere ich auch immer wieder auf meine Großmutter, die dann so verzweifelt vor mir steht. Das ist eine sehr wichtige Bezugsperson in meinem Leben, eine engagierte Frau, mittlerweile 92 Jahre alt. Und ich habe sie im Kopf, wie sie vor mir steht und sagt, Luisa, wie konnten die Menschen es zulassen, dass wir den Planet und die Zukunft der Kinder so schlecht behandeln? Und sie verzweifelt geradezu in dieser Vorstellung, dass dahinter irgendwie ganz viele schlechte Menschen stehen, denen alles egal ist. Und ich führe in diesem Buch den Begriff der Fossilität an, also die Idee einer Art fossilen Übermacht. Und diese fossile Übermacht lässt sich vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Patriarchat. Da gibt es auch eine Art männliche Übermacht, die nicht nur sich in Form von Lohnungleichheiten auslebt, sondern auch eine Art emotionale, kulturelle Übermacht ist, dass man weiß, statistisch gesehen wird Männern auf Konferenzen besser zugehört. Statistisch gesehen haben sie mehr Chancen, im Beruf Erfolg zu haben, auch wenn sie gleich ausgebildet sind wie eine Frau. Und diese emotionale, kulturelle, internalisierte Übermacht, die sehen wir eben auch auf Seiten der fossilen Energien. Das konnten wir zuletzt in der Energiekrise sehen. Eine Energiekrise in Deutschland, die ziemlich kausal auch von fossilen Energien ausgelöst wurde und natürlich von Putins Kriegstreiberei. Und die Antwort auf diese sehr fossile Energiekrise war dann aber politisch auch wieder mehr Geld für ausgerechnet die Fossilen auszugeben. Was ja völlig irrational ist. Wir haben gemerkt, die sind gar nicht so belastbar und verlässlich. Aber der Eindruck ist eben schon, die sind ein bisschen robuster. Und diesen Drall, diesen fossilen Drall in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in unserem eigenen Denken, den greift die Fossilität. Und das soll meiner Großmutter und allen anderen natürlich auch in gewisser Weise eine Antwort zur Seite stellen können, dass wir gar nicht uns auf die Suche nach schlechten Menschen machen müssen, die die Klimakrise zugelassen haben, sondern die Fossilität beschreibt die Klimakrise viel mehr als eine Frage von Macht, von fossiler Macht gegen erneuerbare Macht. Und die findet draußen statt, auf großen Konferenzen, in Lobbyräumen und dort, wo Politik gemacht wird. Das findet aber auch dort statt, wo wir uns überlegen, was ist Wohlstand, was ist ein gutes Leben.
Und vielleicht ist es sogar noch eine Nummer größer als das Patriarchat, die Fossilität, dachte ich, als ich Ihr Buch las.
Das finde ich einen erfrischenden Gedanken, da würde ich mitgehen.
Weil letztlich geht es um Macht, also wie Michel Foucault das gedacht hat, als Dispositiv, das haben Sie jetzt angedeutet, dass Fossilität viele Aspekte hat, dass sie tatsächlich bis in die Körper wirkt. Wie würden Sie sagen, wo könnte man das, was wäre ein gutes Beispiel dafür, wie Fossilität bis in die Körper wirkt?
Ja, ich führe das an in meinem Buch mit einem Beispiel. Als ich gerade anfing, also als ich das erste Mal durch meine Führerscheinprüfung gefallen war, das war der Zeitraum, da war ich gerade 18 geworden und ich war fest überzeugt, ich möchte meiner besten Freundin einen Roadtrip machen. Meine Eltern haben mich dann angeguckt und haben gesagt, Luisa, also wir haben nicht den Eindruck, dass du besonders gut Auto fahren kannst. Das hat sich übrigens mittlerweile stark verbessert, das kann ich berichten. Und die haben auch gesagt, Luisa, ihr habt euer Geld da verdient, ihr könnt es machen, aber ihr habt so einen alten kleinen Golf ohne Klimaanlage. Ihr habt gerade erst einen Führerschein und jetzt wollt ihr mit diesem alten Ding in diese Hitze nach Spanien auf irgendwelchen Autobahnen fahren. Das finden wir überhaupt nicht gut. Und ich stand vor meinen Eltern und ich habe getobt. Ich habe das nicht verstanden, warum sie mir diesen Traum irgendwie verbieten wollen. Und ich konnte es nicht so richtig beschreiben, aber ich wusste, ich muss so einen Roadtrip machen. Und letztendlich konnten mich meine Eltern dann doch noch irgendwie überzeugen, es mit dem Zug zu machen. Und Jahre später habe ich verstanden, was mich damals geritten hat, warum ich so versessen darauf war, irgendwie da auf diesen Autobahnen so rumzudüsen. Und ich habe die Antwort bei Jennifer Aniston und Hollywood gefunden. Dass diese ganzen Filmabende mit meinen Freundinnen, wo wir diese schönen Frauen in den USA gesehen haben, diese jungen Mädels, die so richtig frei und toll und hübsch waren, die saßen natürlich immer ewig alle im Auto. Und wenn es mal so ein richtig so ein wilder Tag war, dann hat man gesagt, wir machen jetzt einen Roadtrip. Und das hatte ich im Kopf. Das war so tief in mir drin als Überzeugung, das ist ein gutes Leben. Ich konnte mir nicht Jennifer Aniston beim Umstieg in Mannheim vorstellen. Das musste ein Auto sein. Und genau da erkennt man so vielleicht diese Ansätze der Fossilität, die eben auch reinragt in das, was wir uns erträumen, was wir denken, sind unsere ganz individuellen Sehnsüchte, wo aber immer auch eine vorgelebte, eine zelebrierte fossile Kultur drin steckt.
Und an diesem Beispiel wird klar, dass Sie keine Theorie geschrieben haben. Das Buch ist eben tatsächlich auch konkret von dieser Welt. Es ist emotional. Und ein Beispiel ist das kurze Kapitel Defekte Sicherungen. Da haben wir verabredet, dass Sie daraus ein kurzes Stück lesen.
Ja, dann legen wir mal los. Defekte Sicherungen. Besucht man heute eine Klimakonferenz, erlebt man mit hoher Wahrscheinlichkeit vielfältige Vorträge über Energieeffizienz, ökonomische Belastbarkeit und die Raffinessen von Wiedereinspeisungsverfahren. Und am letzten Nachmittag im Kinderprogramm oder an einem freien Samstag, dann gibt es noch eine optionale Meditationseinheit oder eine kurze Gesprächsrunde über Climate Anxiety. Fragen der Menschlichkeit, des emotionalen Vermögens, das es braucht, um in dieser Welt zu navigieren, Fragen nach Moral und Miteinander im Angesicht der Klimakrise und ihrer Herausforderung? Abwesend. Zuletzt hat die Überzeugung dominiert, die Klimakrise wäre ein technisches Problem, das technisch gelöst werden müsste. So wurden zwar die großen physikalischen, technischen und biochemischen Antworten auf die Kollateralschäden einer zunehmend karbonisierten Welt geliefert, als könnten wir die Klimakrise auf dem Taschenrechner lösen, wenn wir CO2 so lange verrechnen, bis irgendwo die ersehnte Null steht. Ob diese Null real ist oder kalkuliert, das wird zweitrangig. Neue Narrative und Bilder, die soziale Ideen entwerfen, wurden hingegen kaum formuliert. Natürlich braucht es eine technologisch-maschinelle Antwort. Doch isoliert angewendet sind diese Antworten wie das Pflaster auf der Haut eines Krebspatienten. Der Philosoph Günther Anders erkannte eine solche Asymmetrie mit Blick auf die atomaren Bedrohung bereits im Kalten Krieg. Die Produktionskraft der Menschen, so Anders, sei ihrer Vorstellungskraft weit überlegen. Mit gesammelten Kräften sei es uns gelungen, die Fähigkeiten zu entwickeln, etwas wie die Atombombe zu produzieren. Man habe aber vergessen, parallel die Fähigkeit auszubauen, sich die Folgen des Einsatzes einer Atombombe vorstellen zu können, geschweige denn moralisch zu durchdringen. Ein halbes Jahrhundert später haben wir bewiesen, dass wir in der Lage sind, die Welt auf nur jede erdenkliche Art zu zerstören, uns aber nicht in Ansätzen vorstellen können, was diese Zerstörung bedeuten wird oder welche Ethik ihr gewachsen sein könnte. So mangelt es in der ökologischen Krise längst nicht nur an politischen Konzepten und Grundsatzprogrammen zum radikalen Klimaschutz. Wir stecken tief in einer Krise der Ideen, in einer Krise der Vorstellungskraft, in einem kulturellen Vakuum. Als wären wir nicht Menschen, die sich in einer kollektiven Menschheitskrise befinden, sondern 8 Milliarden TechnikerInnen vor einem defekten Sicherungskasten.
Das war ein Stück aus dem Buch von Luisa Neubauer, Was wäre, wenn wir mutig sind? Und ich habe im Ohr diesen Satz, wir stecken in einer Krise der Ideen, eine Krise der Vorstellungskraft. Und ich habe das auch so verstanden, wenn ich Ihnen zuhöre, dass Sie das tatsächlich auch persönlich nehmen.
Natürlich. In meinem Leben jeden Tag und auch in diesem Buch beschreibe ich wie oft wir selbst auch im Alltag dieser Krise der Vorstellungskraft begegnen.
Ich hatte aber auch das Gefühl, als ich Ihr Buch las, dass dieser Teil für Sie auch nicht einfach ist, zu denken und zu schreiben.
Naja, ich Also ich glaube, es wäre langweilig für mich, aber auch irgendwie ungerecht Leserinnen und Lesern gegenüber, wenn ich die Sachen aufschreiben würde, die mir selbst alle leicht fehlen. Sondern in diesem Buch ging es mir schon auch sehr darum, mich selbst herauszufordern. Mich selbst auch in vielleicht die unschönen Seiten der Klimakrise reinzuversetzen.
Ich habe ja nicht kurz unterbrochen, ich habe es noch ein bisschen anders gemeint. Ich meine den Aspekt, dass es Ihnen auch nicht leicht fällt, eben aus dieser Box rauszudenken, also auszumalen, wie dieses eben nicht fossile Leben aussehen kann, wie diese Geschichten, wie diese Erzählungen aussehen können, die so stark sind, die so magisch sind, die so viel Sehnsuchtspotenzial und Verführung enthalten, wie die fossilen Geschichten.
Das weiß ich nicht, ob mir, also die Vorstellungskraft zu erweitern, ich beziehe mich da wie gesagt ja auf Günther Anders auch, das ist ein Training, also er spricht ja selbst von sowas wie moralischen Streckübungen, also Streckübungen, um die eigene Moral, aber auch die eigene Vorstellungskraft zu erweitern, das hat etwas mit einer Muskulatur zu tun, die man erstmal aufbaut. Ich schlage aber auch in, was wäre, wenn wir mutig sind, ich schlage darin auch vor, sich so ein bisschen vor dem Gedanken zu verabschieden, dass es die eine große Geschichte ist oder die eine Idee oder die eine Utopie, sondern vielmehr spreche ich von einer Utopie als Praxis, also etwas, was man ganz alltäglich im eigenen Denken oder Handeln implementiert. Das ist der eine Augenblick, in dem ich sage, oh, ich könnte es ja eigentlich auch anders machen oder ich könnte es hier mal anders probieren oder ich lasse mich auf einen neuen Vorschlag ein. Das alles hat ja utopisches Potenzial. Und das kann im besten Fall auch ein bisschen diese Last aus diesen Ideen herausnehmen. Es wird nicht die eine große Idee oder die eine Vorstellung von einem guten Leben geben, das jetzt alle Menschen abholt, bis sie alle sagen, ach nö, das Fossile, das brauche ich gar nicht mehr, ich mach's anders. Sondern vielmehr geht es um diese Übersetzung in jede Richtung. Deswegen spreche ich viel von Künstlerinnen und Künstlern, die schon seit Jahrzehnten die Ideen von einem anderen, einem guten Leben vorstellen. Ich spreche von so ganz kleinen Momenten. Ich gebe ein Beispiel von einer großen Flut in Slowenien, wo ich war, wo im Angesicht einer großen, ganz schrecklichen Flut ganz viel Solidarität gewachsen ist und Gemeinschaft rund um das, was man beschützt und auch wieder aufbaut. Auch da die Idee davon, dass Utopie nicht nur eines Tages in einer fremden Welt stattfindet, sondern in diesem einen Augenblick, in dem wir uns in die Augen gucken und einen ja, tendenziell eher zerstörerischen Umgang mit der Welt in einen anderen Umgang umwandeln, der in diesem Augenblick achtsam und liebevoll ist. Und vielleicht ist das Wichtigste bei all diesen Fragen von neuen Ideen und neuen Geschichten für eine Welt jenseits der Fossilität. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist für mich in diesem Buch und auch in meiner Arbeit, den Widerspruch lieben zu lernen. Also wenn wir annehmen, die allermeisten Menschen leben in einer fossilen Welt und wir haben in gewisser Weise fossile Träume und fossile Vorstellungen von einem guten Leben. Und wir sagen, wir wollen uns aber vielleicht ein Stück davon befreien, weil es eigentlich eine Zumutung ist, was wir hier an zerstörter Gegenwart aufgebaut haben. Wenn wir uns davon Stück für Stück befreien, heißt es, dass es eine Phase gibt, in der wir alle in total großen Widersprüchen verhaftet sein werden, in dem Teile von unserem Leben und Handeln von der Politik und von der Wirtschaft weiterhin total fossil sein werden. Und es gibt aber vielleicht diesen einen Nachmittag, an dem ich sage, hier mache ich es mal anders. Und da kann man sich daneben stellen und sagen, oh, das ist ja Doppelmoral oder was auch immer. Und ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, wer in diesen Zeiten auf der Suche nach Doppelmoral ist und nach Widersprüchen und nach Menschen, die zwischen den Stühlen stehen, dann werden wir sie überall finden. Und das ist im Zweifel aber ein gutes Zeichen, weil es heißt, es verändert sich was.
Luisa Neubauer in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit ihrem neuen Buch Was wäre, wenn wir mutig sind, das ist bei Rowohlt erschienen, hat 144 Seiten. Dankeschön.
Gerne, gerne.
ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
8:10 ist es nicht, sondern ein bisschen später, aber wir drehen jetzt mal die Uhr zurück auf 8:10. Politisch, poetisch, polemisch. Ein neuer Sammelband, eine Anthologie, gerade im Leikam Verlag erschienen, versammelt 30 Texte aus 10 Jahren, 10 nach 8. 30 Texte, die aus einer unfassbar großen Sammlung generiert sind von 1500 Texten, die wiederum von gut 600 Autorinnen geschrieben sind. In den vergangenen Jahren erschienen in der 10 nach 8 Kolumne bei Zeit Online. Und bei mir sind die Redakteurin und Publizistin Caroline Kraft und die Journalistin und Autorin Lynn Hirse. Hallo.
Hallo.
Hallo.
Das ist ja ein unfassbarer Schatz, der sich mit der Zeit unter dem Titel 10 nach 8 gesammelt hat. So eine Art feministische Geschichtsschreibung der letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Lassen Sie uns doch mal, bevor wir ins Buch gucken, an den Anfang gehen. Aus welchem Impuls damals ist eigentlich diese Kolumne, die erst noch ein bisschen anders hieß, entstanden?
Ja, genau. Also ganz am Anfang hießen wir noch 10 vor 8. Das war bei der FAZ. Und wie hat das angefangen? Es gab damals bei Zeit Online ein Format, das hieß 5 vor 8. Da haben ausschließlich Männer das Weltgeschehen und das politische Geschehen kommentiert. Und da dachten sich meine Kolleginnen, damals war ich noch nicht dabei, das können wir doch irgendwie auch und vielleicht noch viel besser. Und haben das Ganze dann 10 vor 8 genannt. 2 Jahre später ging es dann weiter zu Zeit Online und da waren wir dann 10 Jahre lang. Und der Ansatz war so ein bisschen, dass wir letztendlich radikal persönliche Geschichten erzählen wollten, ohne Vorgaben, aus einer weiblichen Perspektive. Und die wurde dann von diesem politischen, von dem persönlichen ausgehend auch oft radikal politisch.
Ich kann mich noch gut erinnern, ehrlich gesagt, wie ich zum ersten Mal von 10 nach 8 hörte. Es war eine Freundin, die sagte, du, da lies mal rein, das sind genau unsere Themen. Ich gucke da ständig rein, das spült den Kopf. Das ist lange her und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an den ersten Artikel erinnern, auf den ich da gestoßen bin, aber daran, dass die Seite für mich quasi auf den ersten Blick damals so zur Instanz wurde, zu sowas wie einer Heimat. Also 10 nach 8 war eigentlich nicht mehr wegzudenken und ich habe so Anschluss gefunden, habe ich gedacht, ich habe was gefunden, das mit mir selbst zu tun hatte oder eben nicht und das ich dann wissen wollte. Wie haben Sie damals die Themen ausgesucht in diesen ganzen Jahren und wie auch die Autorinnen angesprochen? Wie kamen diese Texte zustande?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also wie gesagt, wir hatten eigentlich fast keine Vorgaben, die wir den Autorinnen gegeben haben. Es gab relativ wenig Leitplanken. Wir haben gesagt, schreib, worüber du möchtest. Und das ist natürlich was es so relativ selten gibt in journalistischen Formaten. Und die Texte sind ganz unterschiedlich zustande gekommen. Also wir haben Leute auf Partys getroffen und haben uns über irgendwelche Dinge unterhalten und gesagt, ach guck mal, darüber möchte ich doch mal gerne einen Text lesen. Hast du Lust, darüber zu schreiben? Oder ich habe einfach Frauen gefragt, die ich kannte, irgendwoher kennengelernt habe, die ich spannend fand und wo ich das Gefühl hatte, da muss ich doch irgendwie mehr drüber hören, über dieses Thema, über das wir uns gerade unterhalten.
Lynn Hirse, wissen Sie noch, wie Sie damals zu 10 nach 8 gestoßen sind?
Ja, als Autorin leider ganz konventionell. Caro hat mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, was zu schreiben. Und natürlich hatte ich Lust, vor allem auch deswegen, weil, wie gerade schon gesagt, das einfach ein Platz war, einerseits als Leserin ein ganz toller Platz, wo ich immer gerne hingegangen bin, aber eben auch als Schreibende ein total toller Ort, ohne Leitplanken, ohne Vorgaben. Erstmal mit einem großen Fragezeichen sich an den Schreibtisch zu setzen und zu fragen, was will ich da eigentlich, wenn ich fast alles kann?
Es sind ja über 1500 Texte von knapp 600 Gastautorinnen in 10 Jahren publiziert. Das macht im Jahr rund 150 Essays und Artikel, über 12 pro Monat, wenn man es mal hochrechnet. Wie ist denn die Redaktion organisiert gewesen?
Ja, wir hatten im Prinzip immer eine Redaktionswoche, die einer Redakteurin zugewiesen war. Und in einer Redaktionswoche, das klingt jetzt so viel, war es aber gar nicht so. Da sind dann immer zwei oder drei Texte erschienen. Und wenn man so eine Redaktionswoche hatte, hatte man halt auch tatsächlich maximale Freiheit, genauso wie die Autorinnen auch, und konnte einfach schauen, habe ich ein Thema, habe ich eine Autorin, wie funktionieren die zusammen oder gerade eben nicht zusammen. Also man hat dann quasi diese Texte kuratiert, aber eben auch redigiert. Oft sind die auch wirklich so im, und das fand ich immer sehr beglückend, in der Zusammenarbeit einfach entstanden. Also man hat sich irgendwie was hingeworfen. Ich habe zum Beispiel einer meiner Lieblingstexte in dem Buch, ist ein Text von Tanja Reich über sexualisierte Gewalt oder sexualisierte Übergriffe im Alltag, was ein hartes Thema ist, aber finde ich unglaublich gut beschrieben und wo man so ganz nah irgendwie drankommt und auch wirklich sofort weiß, worum es da geht und vieles davon auch selbst schon erlebt hat. Und sie hatte damals eben auf Facebook was geschrieben und hatte so einen kleinen wütenden Absatz einfach nur über was geschrieben. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du willst du darüber nicht was schreiben? Ich finde das so ein gutes Thema. Und dann hat sie erst gesagt, oh, ich weiß nicht so genau, es ist auch so ein persönliches Thema und eins, was mir nicht so leicht fällt. Und dann hat sie irgendwann viel später mir einfach so eine halbe Seite geschickt und sagte, guck doch mal drauf, ich weiß gar nicht, ob das was ist. Und so quasi, sich das Hin- und Herspielen sind diese Texte oft entstanden. Und ja, das war, wie gesagt, auch für mich oft sehr beglückend.
Wir können ja mal, wo wir schon im Buch jetzt sind, ein bisschen weiter hineinschauen. Es sind 30 Texte von 30 Autorinnen und Sie sind eine davon, Lynn Hirse. Ihr Artikel, der steht auch ganz programmatisch für diesen Angang von 10 nach 8, sowie der eben erwähnte von Tanja Reich. Also das Schreiben vom Ich ausgehend und dann politisch werden und dann was zu sagen haben. Mögen Sie ein bisschen erzählen, worum es Ihnen im Text ging?
Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, wann der Text eigentlich erschienen ist. Das war im Januar 22, also jetzt schon 3 Jahre her. Und das war so eine Zeit, in der ich mich sehr viel, also auch als Kolumnistin noch bei der Taz damals, einfach sehr viel mit diesem Ich auseinandergesetzt habe und mit den Schubladen und verschiedenen Ebenen der Identität, mit denen wir ja oft alle immer wieder an verschiedenen Ecken konfrontiert sind. Und für mich war diese eine sehr wiederkehrende Ebene da, dass Tochter einer Migrantin sein und die Frage des Chinesischseins. Und in diesem Text geht es um die Auseinandersetzung damit, dass diese Sache des Chinesischseins an mir klebte und ich sie nicht los wurde und mir das manchmal auch einfach zu viel geworden ist, darüber nachzudenken. Und trotzdem hat es mich die ganze Zeit verfolgt. Also der Text beschreibt das sehr, sehr szenisch aus so einem Moment, wo ich mit einer sehr guten Freundin in Frankreich unterwegs war im Urlaub und plötzlich im übertragenen Sinne gegen ein Straßenschild knalle, weil ich da das Wort Chinois drauf lese, also Chinesisch, und sofort denke, was war das? Ich muss dahin zurück, ich muss gucken, was es damit auf sich hat.
Wie ist der Text denn in den Band gekommen?
Der ist sozusagen, also bestellt ja irgendwie nicht, aber wie ich vorhin schon ganz kurz gesagt habe, ich habe diese E-Mail bekommen von Caro und habe mich irgendwie gefreut, was schreiben zu dürfen und habe mich hingesetzt und erstmal, glaube ich, minutenlang, sehr lange Minuten überlegt, was das überhaupt sein kann, was ich jetzt schreiben möchte, wenn ich doch im Prinzip über alles schreiben darf. Und mein Schreiben geht sehr, sehr oft von so Momenten aus, die in mir was aufgewühlt haben und ich erstmal Fragezeichen dazu habe, was da eigentlich los war und ich mich sortieren muss. Und manchmal schreibe ich dann hin zu dem Punkt, bis ich ihn finde und nehme dann das ganze Hinschreiben zu großen Teilen wieder weg, weil es oft nur meinem eigenen Gedankenfluss diente. Aber genau, so ist er entstanden und er ist jetzt in den Sammelband gekommen, so ähnlich wie er ursprünglich in die Kolumne gekommen ist, nämlich durch die Frage, ob ich denn Lust hätte, dass er dort auch mit veröffentlicht wird. Und da habe ich natürlich ja gesagt.
Ich finde es interessant, wenn man die Artikel, die Essays durchliest, die Texte durchliest, dass doch immer so ein starkes Ich im Vordergrund steht. Das ist was, was man im Journalismus jetzt nicht so häufig hat oder was vielleicht stärker wird durch eben solche Texte. Wie nehmen Sie das wahr?
In meiner Wahrnehmung gab es ganz lange, auch als ich meine journalistische Ausbildung gemacht habe, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber dann irgendwie länger als gedacht, 2017, noch einen großen Respekt bis eine Angst vor dem Ich, vor allem aus journalistischer Perspektive. Also solange es nicht um Kolumnen geht, hat man ganz oft diese Phrase entdeckt, das gibt es immer noch manchmal, sehe ich auch manchmal als Redakteurin, das geschrieben wird, der Autor dieses Textes oder also um das Ich zu umgehen, was ich wiederum viel, viel stelziger und umständlicher ganz oft finde, als einfach Ich zu schreiben. Aber da ist irgendwie eine Hemmung. In meiner Wahrnehmung löst sich diese Hemmung langsam auf oder es ist schon viel, viel besser geworden. Aber eben auch deswegen, weil es so Formate wie 10 nach 8 gab oder sehr explizit auch feministisches Schreiben, das eben dieses Ich sehr, sehr mutig ins Zentrum gerückt hat und so eine vermeintliche Objektivität und Neutralität des Journalisten in Frage stellt und aufhebt.
Wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit in der Vergangenheitsform. Das müssen wir, glaube ich, mal auflösen. 10 nach 8 ist zum Ende des Jahres eingestellt worden, ja. Und dieses Buch, das hat eine großartige Heimat gefunden beim Leikam Verlag. Aber dass es jetzt so eine Art Abschlussprojekt gewesen ist, war nicht geplant. Im Vorwort steht ja Bestandsaufnahme.
Genau, das war so gar nicht geplant. Jetzt ist es so, mir nichts, dir nichts, irgendwie zu einer Art Abschlussprojekt geworden, zumindest für die Zeit, die wir jetzt, diese 10 Jahre, die wir bei Zeit Online verbracht haben. Genau, und wir waren natürlich auch sehr überrascht, auch sehr ungläubig, weil wir das Gefühl hatten, dass es genau solche Formate, auch feministische Formate in diesen politischen Zeiten eigentlich mehr denn je braucht und wähnten uns da irgendwie auch bei Zeit Online irgendwie mit Verbündeten an einem Ort. Welche Gründe das jetzt genau hatte, ehrlich gesagt, wir wissen es gar nicht so genau. Aber ja, wir finden das sehr schade, vor allem auch deswegen, weil mein Gefühl eben ist, dass es eben solche sehr persönlichen Texte, die aber immer einen total politischen Kern haben, ob der jetzt ausgesprochenermaßen politisch ist oder ob das quasi so eine Ebene drunter mitschwingt, die brauchen einen bestimmten Rahmen, glaube ich. Also ich glaube, Texte erscheinen nicht einfach so. Die brauchen auch Zeit und Raum, in dem sie einfach entstehen können. Und ich glaube, da haben wir uns in der Redaktion dadurch, dass wir auch einfach ein unabhängiges Redaktionskollektiv waren, was jetzt nicht in diesen journalistischen Arbeitsalltag eingebunden war, mit dem Aktualitätsdruck und allem drum und dran, was journalistische Redaktionen ja haben. Dadurch hatten wir diese Zeit und diesen Raum auch, Texte zu entwickeln, die ansonsten vielleicht unter den Tisch fallen würden in diesem doch sehr schnelllebigen Tagesgeschäft. Und das ist jetzt in der Form, dieser Raum ist jetzt in der Form im Moment nicht da. Und wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Also wir sind, uns gibt es als Kollektiv, wie gesagt, Sie hatten das am Anfang schon gesagt, wir sind ein Autorinnenkollektiv von über 600 Autorinnen. Das löst sich wahrscheinlich nicht einfach so in Luft auf. Aber im Moment wissen wir es noch nicht.
10 nach 8 vertritt eine Art von Journalismus, der nicht nur feministisch ist, sondern auch vor allem den Gedanken Platz gibt in Form des langen Essays. Also Sie arbeiten als Redakteurin bei der Taz, Lynn Hirse, und wissen genau, dass es solche Räume nicht in großer Zahl gibt. Wofür brauchen wir die? Also was ist das Wichtige daran, an dem Platz im Raum?
Die brauchen wir für ganz, ganz vieles, glaube ich. Aber vor allem fällt es mir oft auf, wenn es darum geht, mal so aufzutauchen und eben, was ich vorhin auch schon sagte, so Fragezeichen nachzuspüren. Also Caroline Kraft hat das gerade auch gesagt, dieses Momentum oder die Möglichkeit, sich an etwas heranzutasten und auch Fragen zu sein, gerade in einer Zeit, die im Moment mehr, als ich es jemals erlebt habe, und ich bin irgendwie Jahrgang 90, von uns fordert, ganz schnelle Entscheidungen zu treffen und schnell genau zu wissen, was richtig ist und was falsch, und schnell auf den Punkt zu kommen, glaube ich, da dieses Tempo ein bisschen rauszunehmen und Platz, und da meine ich ganz klar auch nicht nur den Platz der Länge, sondern auch die Zeit, Platz zu schaffen zum Nachdenken und zum gemeinsamen Nachdenken, also Leute mit hineinzunehmen in einen Gedankenprozess und auch zu erlauben, die Nuancen nachzuspüren, die man da abwägen muss. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, und ich glaube, dass wir sehr, sehr stark dafür kämpfen müssen, diese Räume zu erhalten, weil es viele Kräfte gibt, die gerade entgegenwirken, genau so einer Entwicklung.
Wie wichtig ist der konstruktive Ton? Also den habe ich in 10 nach 8 immer wieder erlebt. Selten so Gemecker, kein Bashing, sondern, um eine ganz alte Vokabel mal zu benutzen, Mitmenschlichkeit.
Ich glaube ja fast, das ist eine These, aber ich glaube ja fast, dass Konstruktivität oft auch dann entsteht, wenn man eben Platz hat. Und wenn man die Nuancen abwägt und so, weil sobald, also es geht mir ganz oft so beim Schreiben und Nachdenken, sobald ich mir Zeit nehme und mich an was wirklich abarbeite, komme ich von einem Einspruch gegen mich selbst zum nächsten Einspruch gegen mich selbst. Das ist irgendwie auch das Reizvolle daran. Und das heißt wiederum nicht, dass man keine Haltung entwickelt. Ich glaube im Gegenteil. Aber diese Mitmenschlichkeit oder diese Menschlichkeit wächst, glaube ich, gerade aus diesen Widersprüchen, die man in sich selbst findet. Und das wiederum finde ich ganz oft eben nicht hilflos, wie man ja auch meinen könnte, sondern wahnsinnig konstruktiv. Und was ich spannend finde, ist, dass diese Texte ja auch alle vermutlich nicht mit der Ansage bestellt wurden, aber bitte konstruktiv sein. Ja. Denn das haben wir ja sonst auch im Journalismus im Moment oft, ne? Dass wir sagen, wir wollen konstruktiver schreiben, wir wollen Ausblick geben, was kann man denn tun? Und das ist eine ganz spannende Gemeinsamkeit, dass diese Texte haben, dass sie das in sich tragen, ohne dass es der Auftrag gewesen ist.
Ja, ein Aufruf für eine gerechtere und vielfältigere Welt, politisch, poetisch, polemisch. Texte zur feministischen Gegenwart. Texte aus der 10 nach 8 Kolumne, herausgegeben von Caroline Kraft und Elisabeth Wellershaus, erschienen im Leikam Verlag. Viele haben mitgeschrieben, etwa Annika Reich und Maria Popov, Lena Gorelick oder Dilek Güngör. Und wichtig ist tatsächlich noch zu erwähnen, es sind nicht nur Texte von deutschsprachigen Autorinnen in dem Band, sondern ganz bewusst auch übersetzte Texte zu lesen, die Frauen in Krisengebieten und Diktaturen zu Wort kommen lassen, teils unter geänderten Namen, um die Frauen zu schützen. Und auch Exilautorinnen sind in dem Band zu hören, also eine Vielstimmigkeit, die wir online vermissen werden. Aber wie die Schriftstellerin Annette Gröschner bei der Buchpremiere Anfang März so schön verlauten ließ, wenn Kollektiv nicht reicht, bildet Banden. Und die 10 nach 8 Bande, die werden sicherlich weiterhalten. Politisch, poetisch, polemisch, Texte zur feministischen Gegenwart. Bei mir im Gespräch waren die Herausgeberin Caroline Kraft und die Autorin Lynn Hirse. Vielen Dank.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen, diese Frage stellt der Publizist Roger Devecq und hat eine Antwort darauf. Das ist der Untertitel von seinem Buch, Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Der Schweizer Roger Devecq hat selbst eine lange Geschichte in den Medien, seit er sich mit 5 Jahren dafür entschieden hat, Journalist zu werden. Er war Chefredakteur von der Zeit, vom Tagesanzeiger in der Schweiz. Er war Generaldirektor der SRG, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz. Das Prinzip trotzdem, so heißt sein neues Buch, Warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Roger Devecq, willkommen in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern.
Schön, ins Gespräch zu kommen.
Darf ich mit einer handwerklichen Frage anfangen? Was macht eine gute Schlagzeile aus, wenn Sie sich Ihren eigenen Titel anschauen?
Dass sie stimmt. Und dass sie natürlich zum Sehen, Hören oder Lesen lockt.
Nun kritisieren Sie die Logiken von Medienunternehmen, kritisieren Emotionalisierung, wie sich Medien ranschmeißen an ihr Publikum. Und Roger Devecq, da fällt mir aber direkt das Verb retten in Ihrem Titel auf. Ist das nicht auch so eine Zuspitzung und Übertreibung, wie Sie die in Ihrem Buch eigentlich kritisieren?
In der Tat habe ich das sehr deutlich formuliert, weil ich finde, dass der Journalismus sich zusehends beeinflussen lässt vom Medienbetrieb. Und die Gesetze des guten Journalismus und die Gesetze des Medienbetriebs sind zwei Paar Schuh. Einer, der Journalismus ist nüchtern, der Medienbetrieb immer stärker emotional, wie Sie es formulierten. Der Journalismus interessiert sich für Fakten. Im Medienbetrieb ist groß die Meinung angesagt, denn es herrscht Meinungsinflation. Der Journalismus ist schlicht und einfach ein Gewerbe, das Distanz hält zu den Mächtigen, aber auch zum eigenen Publikum. Und der Medienbetrieb, der will immer mehr gefallen. Er ist gefallsüchtig geworden, weil er immer stärker die Mechanismen der sozialen Medien imitiert. Und dieses Nachahmen der sozialen Medien, statt sich unterscheiden zu wollen, das ist die Krise des Journalismus.
Und Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie sagen, also Medienunternehmen könnten heute zu einer Gefahr für den Journalismus werden und selbst für die Pressefreiheit zu einer Gefahr. Wie konkret entsteht diese Gefahr?
Es gibt nach wie vor großartigen Journalismus, es gibt talentierte Kolleginnen und Kollegen. Das ist das eine. Das andere ist, dass schlicht und einfach mehr und mehr Chefredaktionen sich verwandeln in Content Manager. Und die Content Manager interessieren sich für die Nachfrage, für die Klicks, wo eine gute Chefredaktion sich zunächst einmal für das Angebot, seine Qualität interessiert, durchaus mit Seitenblick auch auf die Klicks. Aber mit kurzfristiger Klickmaximierung durch Reißerisches, durch die Auswahl der Themen, die mehr kommerziell als essentiell ist, schafft man keine langfristige Bindung der Nutzerinnen und Nutzer. Das kann man nur bewirken mit Substanz.
Und Sie gehen ja so weit zu sagen, dass, da gibt es ja richtig den Satz bei Ihnen, Klicks sind reaktionär.
Ja, auch das ist natürlich zusammengefasst eine längere Analyse in dem Buch. Die Populisten und nicht wenige Journalisten funktionieren je länger, desto stärker nach denselben Prinzipien. Sie wollen Ängste und Emotionen bewirtschaften. Sie bieten immer einfache Lösungen an. Man müsste nur, man sollte nur. Sie vereinfachen die Realität, eine schreckliche Vereinfachung, wo diese Wirklichkeit im Grunde genommen immer aus Grautönen besteht, die man im guten Journalismus hervorheben möchte. Die helleren, die dunkleren Grautöne wird schwarz-weiß gemalt. Und Populisten sind zu fast jedem Mittel bereit, um ihre Wählerstimmen zu maximieren, so wie Klickjournalisten mit jedem, fast jedem Mittel letztlich die Klicks maximieren möchten.
Sie betonen in diesem Zusammenhang die Kontrollfunktion von Journalismus als vierte Gewalt und Gegenmacht. Was wären denn ein, zwei aktuelle Beispiele, wo diese Kontrolle funktioniert?
Zum Beispiel die Art und Weise, wie zwei Reporterinnen der New York Times den Machtmissbrauch, den sexuellen Missbrauch des Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein recherchierten bis ins Detail und das löste die weltweite MeToo-Bewegung aus. Oder in der Bundesrepublik, wie das gemeinnützige Medienhaus Korrektiv die Pläne für eine sogenannte Remigration enthüllten. Dieses Treffen in Potsdam, wo man eigentlich Menschen, die schon lange in der Bundesrepublik sind, auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, erwog, mittelfristig aus dem Land zu weisen. Das löste eine enorme Bewegung im Lande aus mit Millionen Menschen, die auf die Straße gingen. Da zeigt sich Journalismus, wenn er sich treu bleibt, kann enorm viel bewirken. Wissen ist Macht, Wissen wollen Gegenmacht.
Und zwei kurze Nachfragen dazu. Haben Sie diesen Film, den Maria Schrader dann zu diesem MeToo-Thema, zu dieser Recherche der New York Times, haben Sie diesen Film gesehen, den sie dazu gedreht hat, She Said?
She Said, ein großartiger Film. Er hatte ja einen Vorgänger vor Jahrzehnten, waren The President's Men, die beiden Reporter der Washington Post, die damals die Machenschaften des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon enthüllt hatten und ihn dann auch zum Rücktritt zwangen. Das sind Recherchen, die die Welt verändern.
Da ist Journalismus als vierte Gewalt tätig. Zweite Nachfrage zu Korrektiv. Korrektiv ist auch dafür kritisiert worden, dass Sie die Schlüsse in Ihrem Artikel, dass die nicht komplett durch Fakten gedeckt waren. Wie haben Sie diese Diskussion verfolgt?
Ich finde, dass es völlig in Ordnung ist, wenn diskutiert wird über Stärken und Schwächen einer Recherche. Aber dass hier nun wirklich Remigration in Potsdam erörtert wurde, ich glaube, das kann niemand bezweifeln. Und dass es so etwas wie einen Schulterschluss gab zwischen rechtsbürgerlichen Kräften am rechtesten Rand der CDU und reaktionären Kräften in der AfD, das hat auch Korrektiv eindeutig belegen können.
Im Zusammenhang mit dieser vierten Gewalt, mit dieser Funktion, gibt es aber auch das Argument, dass Internet und Social Media eine Gesellschaft demokratisieren können, weil sie eben dieses Machtmonopol der journalistischen Gegenmacht schwächen und deren Privilegien schwächen, also Privilegien zu entscheiden, was wichtig ist, wer was sagen darf und ja, wer einfach nur zuhören kann.
In der Tat kann das Internet vieles erleichtern. Man kann zu den Quellen, zu den Originaldokumenten gehen, auch als Normalbürgerin, als Normalbürger. Man kann sich austauschen, aber etwas ist grundlegend unterschiedlich. Journalismus, das ist Information suchen, prüfen, überprüfen, analysieren, einordnen, gewichten, darstellen, erklären, eventuell aktualisieren und kommentieren. Das ist seriöse Verarbeitung von Information. Wohingegen in den sozialen Medien fast nur die eine Funktion erfüllt wird, die fakultative, nämlich das Kommentieren, nochmals kommentieren, abermals kommentieren in einer Endlosschlaufe, auch wenn keine neuen Fakten, keine neuen Aspekte hinzutreten, also eine reproduktive Debatte, die nicht produktiv eigentlich zu weiteren Erkenntnissen führt. Und diese Unterscheidung zwischen journalistischen Medien und nicht-journalistischen Medien, die zu treffen, ist so wichtig und deshalb auch das Heranbilden junger Leute an die Medienkompetenz.
Und wenn wir jetzt da weiter überlegen, wo wir im Moment vorher waren, also bei den Logiken in Medien, die dem Journalismus schaden können, nehmen wir die ARD als Beispiel. Sie haben im Zukunftsrat für die Öffentlich-Rechtlichen mitgearbeitet, haben selbst in der Schweiz den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geleitet. Wo sehen Sie das bei der ARD, dass die Medienorganisation und der Journalismus in Konflikt geraten?
Die öffentlichen Medienhäuser, die ja nicht unter kommerziellem Druck stehen, könnten sich viel, viel mehr Freiheiten nehmen, dem eigentlichen Journalismus treu zu bleiben. Ich habe mich zum Beispiel geärgert während des deutschen Wahlkampfs, dass die Debatten zwischen den Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikern unter dem Rubrum Duell oder Schlagabtausch liefen. Das ist genau das, was man von öffentlichen Medienhäusern nicht erwartet. Man erwartet erkenntnisorientierte, lösungsorientierte Debatten. Und wenn nur schon der Showcharakter im Titel der Sendung betont wird, dann finde ich, sind sich die Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz treu. Wir sagten im Zukunftsrat, die Öffentlich-Rechtlichen, die müssen öffentlich-rechtlicher werden.
Und nun ist die Pointe des Zukunftsrates und auch Ihres Buches die Pointe für die Medienorganisation. Ihr könnt überall sparen, aber nicht an der Qualität des Journalismus. Und der ARD haben Sie das dann noch konkreter geschrieben. Wenn ihr doch eure Verwaltungsstrukturen reformieren würdet, müsstet ihr gar nicht am Programm sparen. Wie viel haben Sie als Zukunftsrat damit bei der ARD erreicht?
Ich denke, dass da ein langer Weg jetzt beschritten wird. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat beschlossen, dass es für alle wichtigen Aufgaben eine jeweils federführende Anstalt geben soll von den 9 ARD-Anstalten. Die Frage ist, ob sie sich dann gegen die 8 anderen durchsetzt. Aber so wichtig der Föderalismus in der ARD ist, so nicht mehr zeitgemäß ist jetzt diese ARD. Ein Gefüge mit insgesamt einem Etat von 7 Milliarden Euro und ohne oberste Instanz der Strategie, der Aufsicht, der Arbeitsteilung zwischen den 9 Anstalten ohne oberste Instanz, die auch durchsetzen kann, dass die völlig disparate Technik innerhalb der ARD harmonisiert wird. Wenn man das alles täte, könnte man in der Tat viel Geld ins Programm und namentlich ins Online-Angebot verlagern.
Nun haben Sie das gesagt, dass sicher auch mit dem Verständnis, das Sie daher haben, dass Sie selber auch als Medienmanager so große Organisationen kennen, den Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk geleitet haben, haben Sie gesagt, oh ja, das ist ein langer Weg. Bringt mich aber trotzdem zu der Frage, wieso ist es offenbar so viel leichter, am Programm zu sparen, was also kein langer Weg ist, als an den Verwaltungsstrukturen?
Das sind Invested Interests. Da hat jede Anstalt ihre gewachsenen Strukturen, einen Mittelbau auch Führungsmenschen, die letztlich kein Interesse haben, dass Doppelspurigkeiten unbedingt beseitigt werden, weil davon möglicherweise ihr Job abhängt. Und es ist ein Paradox eigentlich des gesamten Medienbetriebs, nicht nur der öffentlich-rechtlichen, dass Journalistinnen und Journalisten von morgen früh bis abends spät Reformen verlangen in Politik und Wirtschaft, aber doch oft auch Mühe haben mit Reformen im eigenen Haus.
Und nun haben Sie an dieser Stelle aber genau diesen Unterschied nicht gemacht. Also Sie haben jetzt Synonym benutzt, die Journalisten und die Medienorganisationen. Es klang jetzt so, als würden die Journalisten und Journalistinnen selber darüber entscheiden, wo gekürzt wird, wo gespart wird. Ich hatte Sie anders verstanden, dass es unterschiedliche Interessen gibt, nämlich einerseits die Medienorganisationen und andererseits die journalistischen Interessen.
Beide. Ich sehe und ich betonte, wie der Mittelbau, der weit über den eigentlichen Journalismus hinausgeht, oft eine Trägheit entwickelt aus eigenen Interessen. Aber es gilt auch für manche Journalistinnen und Journalisten. Es gibt andere in den Redaktionen, die nun wirklich vieles verändern, vieles entbürokratisieren möchten, mehr Freiraum möchten statt Hierarchie. Oft ist es in großen Unternehmen so, dass die Spitze reformorientiert ist, dass die Basis reformorientiert ist, aber dass der Mittelbau am konservativsten daherkommt.
Und können Sie das zum Ende jetzt nochmal handlich zusammengefasst sagen, was aus Ihrer Sicht trotzdem passieren muss, damit der Journalismus für die Demokratie zu retten wäre?
Dreierlei. Erstens müssen die Journalistinnen und Journalisten Selbstverantwortung üben und sich in ihren privaten oder öffentlichen Medienhäusern für noch mehr Kompetenz und für noch weniger Klickdenken einsetzen. Und wenn sie sich zusammentun, dann hat das Gewicht gegenüber ihrer Obrigkeit. Zum Zweiten ist es aus meiner Sicht essentiell, dass die sozialen, globalen Plattformen reguliert werden. Ihre Algorithmen sind große Demokratiezerstörungsmechanismen. Sie spülen alles hoch, was polarisiert und emotionalisiert. Sie müssen so weit reguliert werden, dass sie der Demokratie dienen, wie die Presse. Und zum Dritten, ich glaube, es ist außerordentlich wichtig, dass die öffentliche Hand über die Öffentlich-Rechtlichen hinaus auch private Medien unterstützt. Da gibt es in Nordeuropa ganz wirksame Modelle. Nordeuropa ist Spitze in der Rangliste der Medienförderung, aber auch Spitze in der Rangliste der Medienfreiheit, des Medienvertrauens, der Medienvielfalt. Es ist dort faktisch widerlegt, dass öffentliche Gelder für private Medien die Staatsferne beseitigen. Im Gegenteil, was soll denn eine Pressefreiheit, wenn es immer weniger Presse gibt?
Der Publizist Roger Deweck in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern mit seinem Buch Das Prinzip trotzdem, warum wir den Journalismus vor den Medien retten müssen. Das ist in der Edition Surkamp erschienen, hat 224 Seiten. Dankeschön, Roger Deweck.
Gerne.
Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Mm-hmm.
me everything is all right. You kiss and tell me everything is all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Die Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die ARD Radio Kulturnacht ist das Übertragen von Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, Antenne Saar, von Radio 3 vom RBB und von MDR Kultur. Und wir haben uns in den vergangenen Tagen und Wochen durch die literarische Landschaft geschaltet, haben uns Autorinnen und Autoren in diverse Studios geholt und mit ihnen über ihre neuen Bücher gesprochen. Und dabei haben wir uns in ganz unterschiedliche Zeitmaschinen gesetzt. Das ist ja das, was Literatur kann, uns in eine Zeit mitnehmen, die wir selbst nicht erfahren haben oder auch in Zeiten, an die wir uns nur noch ganz vage erinnern.
Ja, genau. Ich muss da immer an Umberto Eco denken. Der hat mal gesagt, wer nicht liest, der wird vielleicht 70 Jahre alt, aber wer liest, der wird 5000. Und ich glaube, wir können uns für diese Sendung echt ein paar Jahrzehnte gut schreiben. Ich habe zum Beispiel Christine Koschmider zu Gast, die in die 70er der alten Bundesrepublik führt, aber auch in die Verbrechenszeit des Nationalsozialismus. Und das, ja, wirklich erstaunlich, alles anhand von Mode erzählt. Und dann, ein ziemlicher Sprung, Aria Aber, eine junge amerikanische Autorin, die ihren Debütroman selbst ins Deutsche übersetzt hat, die schickt uns nochmal ins Techno-Berlin der 10er Jahre. Also so ein paar Erinnerungen haben wir da auch noch, oder?
Allerdings gibt es so ein paar Erinnerungen, was Techno-Berlin angeht, der 10er Jahre. Also so die härteste Tür der Stadt, das Berghain, die habe ich wirklich als sehr hart erlebt. Und das trifft mich bis heute noch, dieser Moment, wo die nicht aufging für mich irgendwann mal um 3 Uhr morgens in Berlin. Und wenn wir über Zeitkapseln sprechen, das trifft auch für Annette Gröschner auf jeden Fall zu. Sie schreibt einen Roman, in dem die Welt, die untergegangene Industriewelt der DDR nochmal in 1000 Einzelheiten entsteht, bis hin zum Geruch. Also sie hat so wirklich auch so ein Faible dafür, den Geruch in den Klamotten, den schreibt sie. Das Ganze geht noch bis 23 Uhr. Die Literatur und ihre Zeitkapseln, den Anfang in die